Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 204, am 5. Februar 2026. Mein Name ist Kerstin Kuhnekart und heute spreche ich mit Matthias Feuzig und Mario Höbel. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Heinze Architekturfunk. Matthias Feuzig von Foundation 5 Plus Architekten und Mario Höbel, Bauherr und Vertreter der Baugemeinschaft U10. Das Büro Foundation 5 Plus Architekten BDA mit Sitz in Kassel wurde 1997 gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit zwischen 10 und 19 Mitarbeitenden.
15, ja, genau.
Genau zwischen 10 und 19. 15 Mitarbeitende. Ihr arbeitet interdisziplinär mit Architektur, Städtebau und Landschaftsarchitektur in allen Leistungsphasen und legt besonderen Wert auf ressourcen- und klimaschonendes Bauen, sowie auf den Erhalt und die Integration vom Bestand. So eure Selbstbeschreibung, die ich gerne so übernommen habe, um euch mal vorzustellen. Ihr habt mit dem Suffizienzhaus U10 in Kassel den Heinze Architektur Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu an euch beide. Und das Suffizienzhaus U10 steht im Martini-Quartier in Kassel und ist ein fünfgeschossiger Holzbau nach dem Prinzip Reduce, Reuse, Recycle. Das Motto von der Architekturbiennale 2012. Matthias, ihr habt in der letzten und 13 Meter breiten Baulücke des Quartiers gebaut. Was war euer Ausgangspunkt und was sollte dieses Haus können und anders machen als die anderen Häuser?
Ausgangspunkt war tatsächlich, dass wir uns auch die letzten 8 bis 9, 10 Jahre mit diesem Martini-Quartier beschäftigt hatten. Auch das war sozusagen ein Auftrag von uns, wo Mario Höbel auch beteiligt war, also wo eben diese vielen Disziplinen, Architektur, unser Partnerbüro Foundation Landschaftsarchitekten und eben 4 Stadtplaner beteiligt waren und wir sozusagen auch diese Entwicklung mit einer eigenen Projektentwicklungsgesellschaft, die Entwicklung von dieser Brauerei zu einem diversen urbanen Wohn- und Arbeitsquartier begleitet haben, mitgesteuert haben und eben auch zum Teil auch die Architektur gemacht haben. Und diese kleine Baulücke am Rand des Martini-Quartiers war ich die ganze Zeit so ein bisschen Ersatzparkplatz für wegfallende AnwohnerInnen-Parkplätze, war ein bisschen Baustellen, Logistik, Einrichtung und ist sozusagen übrig geblieben, bewusst übrig geblieben. Und wir hatten dann die Möglichkeit sozusagen dieses Grundstück relativ einfach zu erwerben. Also wir sind sozusagen in Besitz des Grundstücks gekommen und haben dann die Chance genutzt, da was Eigenes zu machen, eben in Kombination Architekt und Teil der Baugruppe, der Bauherrengemeinschaft zu sein.
Also ihr habt es auch erworben, ihr habt es gemeinsam erworben sozusagen, mhm, oder die Baugruppe hat es erworben?
Wir haben es zuerst als Dreierkonstellation erworben, also 3 Gesellschafter der Projektentwicklungsgesellschaft, die das Martini-Quartier entwickelt hat, mhm, der Michael Linker von Ebene 4, der Matthias, Mats und ich. Und wir haben dann nach der Baugruppe sozusagen noch dann gesucht, um weitere Mitstreiterinnen für das Projekt zu gewinnen. Und so ist die Gruppe dann nach und nach größer geworden und insgesamt sind wir am Ende 10 Bauherrinnen gewesen.
Ja, und wie habt ihr die gefunden? Hast du dich da besonders auf die Suche gemacht als Bauherrenleiter?
Nee, das hat sich sehr organisch eigentlich so ergeben, da wir von dem Projekt erzählt haben. Der Mats hatte schon sehr früh diese Projektidee und die haben wir einfach ein bisschen gestreut im familiären und Bekanntenkreis so. Und das sind letztendlich auch die gewesen, die da mitgemacht haben. Also sind hauptsächlich andere aus der Familie und eben Freunde und ein paar, eine Arbeitskollegin noch von Mats. Also so hat sich das aus dem engeren Umkreis eigentlich gefunden, ohne dass wir da groß für Werbung machen mussten.
Naja. Und wie viele seid ihr? Wie groß ist die
Baugruppe? Wir sind 10. 10, genau. Ah, ja. 10 verteilt auf also ganz unterschiedliche Konstellationen. Wir haben Wohneinheiten, die sind jetzt von der 4er GBR sozusagen entwickelt worden. Und wir haben Einzelbauherrinnen, die dann einzelne Wohneinheiten auch allein finanziert haben.
Mhm. Und Architekt für das Ganze seid aber ihr?
Genau, die Architektur haben wir gemacht mit dem Büro und es war auch so, dass sozusagen zuerst die Idee da war und wir dann, wie Mario schon sagte, wir dann eigentlich für diese Idee Mitstreiter gesucht haben, die das mitfinanzieren. Und diese Baugemeinschaft von 10 Personen von denen wollte auch niemand einziehen. Das ist auch keiner eingezogen, sondern es ist eine Baugemeinschaft, die das Haus gebaut hat, um es dann an eine Hausgemeinschaft zu vermieten.
Suffizienz ist ja ein Begriff aus der Architektur, oder nein, nicht aus der Architektur, aber der in der Architektur seit geraumer Zeit eine große Rolle spielt. Bei euch ist ja sozusagen im Titel des Projekts. Was bedeutet Suffizienz denn für euch? Im Sinne von wortwörtlich übersetzt jetzt genug haben, Langlebigkeit auch, nichts verschwenden.
Genau, also wir sehen es eigentlich schon als Gegenpart zur Effizienz. Man kennt viele Beispiele, wo Autos immer effizienter werden, aber die Größe und die Schnelligkeit immer noch genauso viel Sprit brauchen. Und das ist gerade bei der Gebäudetechnik ja auch der Fall. Und wir haben eben den Eindruck, dass wir damit nicht so richtig vorankommen, in unserem Ziel nachhaltig zu bauen. Und Suffizienz hat für uns schon was damit zu tun, wirklich einfach zu bauen, auch wirklich zu gucken, was braucht denn Wohnungsbau wirklich, um gut zu funktionieren, auf was kann man verzichten, welche Standards sind eigentlich übertrieben, wo kann man auch Standards reduzieren, natürlich immer noch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bleibend, und wo kann man auch Komfort vereinfachen, der vielleicht im ersten Moment nach Verzicht aussieht, aber beim genaueren Hingucken totaler Gewinn ist.
Was heißt das? Reduktion, die erstmal nach Verzicht aussieht, aber dann ein Gewinn ist.
Relativ markantes Merkmal ist diese Außentreppe, die eben, es gibt kein Treppenhaus, sondern die Außentreppe steht wie so eine Fluchttreppe im Garten, und man muss eben bei Wind und Wetter da von oben nach unten durchs Freie gehen, und die ist aber nicht nur im Sinne von ressourcenschonend und kein Beton, sondern Stahl und wieder auseinanderschraubbar und so weiter, sondern die ist eben auch wirklich ein Begegnungsort geworden. Das ist kein dunkles Treppenhaus, wo man an den geschlossenen Wohnungstüren vorbeigeht, sondern es ist wirklich dieses offene, transparente, ich gehe an den Balkon, an den Eingangslodgen von den Wohnungen vorbei, und da findet eigentlich dieses nachbarschaftliche Leben statt. Also es hat sich jetzt so rausgestellt auch, dass es wirklich, dass das eigentlich so im sozialen Kontext des Gebäudes ein super Gewinn ist.
Interessant,
genau. Ja. Wir haben ja auch bewusst auf übertriebene Gebäudetechnik verzichtet. Also ist im Gegenteil ein bisschen auch zum Smart House, sag ich mal, wo automatisch die Sonnenbeschattung runtergeht, wenn die Sonne scheint. So haben wir eben gebauten Sonnenschutz. Mhm. Wir haben auf beiden Seiten durchgängige Balkone. Also auf der einen Seite die Erschließung, die Laubengänge, auf der anderen Seite Balkone. Und das ist auch letztendlich ein Riesengewinn, sagen uns die Bewohnerinnen, ne? Dass auch zu beiden Seiten alle Räume diesen Außenkontakt haben und man eben dadurch auch aber auf den Sonnenschutz verzichten konnte. Mhm. Eben eigentlich durch die Baumaßnahmen, durch eine intelligente Architektur dann wiederum auf Technik zu verzichten, war sicherlich auch eine Idee oder eine Konzeption, die sich auch durchzieht, dass wir durch gute, qualitativ gute Architektur auch dann auf andere Dinge verzichten konnten.
Ich denke auch, so eine Treppe zum Beispiel ist ja auch wie über einen Hof gehen, der ist ja auch offen, also es ist halt nur vertikal sozusagen.
Genau, es ist eigentlich ein bisschen wie so von der Rückseite ist das Gebäude ja wie so ein offenes Puppenhaus, wo man fast in die Wohnungen reingucken kann. Es sind nur die Laubengänge, aber die sind eben möbliert, weil sie auch formal gar kein Laubengang sind, sondern wirklich Nebenerschließungen sind. Man darf die möblieren, die dürfen aus Holz sein. Und da steht der Grill, da steht das Sofa, da stehen Tische. Das ist so ein erweiterter Lebensraum. Und der findet so auf der öffentlichen Seite, sondern in der privaten Seite, aber in der gemeinschaftlichen Öffentlichkeit statt.
Was heißt das eigentlich energetisch? Also so ein Treppenhaus ist ja auch dann nicht so kalt, wenn es innen liegt. Brauchen die Wohnungstüren dann anderen Standard eigentlich?
Naja gut, ist wie bei jedem Laubengang Erschließung hat man dann eben eine Wohnungstür, die gleichzeitig eine Außentür ist. Die hat Wärmeschutzverglasung und so weiter, klar.
Ja. Also man hat keinen Mehraufwand, sondern es ist einfach nur eine Tür weniger quasi.
Also ich sag mal, die Außentür vom Laubengang, die ist schon aufwendiger und auch ein bisschen teurer als die Wohnungseingangstür. Ja. Aber da geht es dann ins Detail, was lohnt sich, was ist jetzt energetisch besser? Also letztendlich hat man ein Gebäude, was nach außen eine Hülle hat.
So. Ja, vor allen Dingen hat man ja auch Platz gewonnen.
Und man hat Platz gewonnen.
Ja. Und damit natürlich auch Kosten gespart.
Weil Konstruktion einfacher, wenn es draußen liegt. Oder warum Kosten gespart?
Kosten gespart, weil mehr Fläche fürs gleiche Geld sozusagen. Also man hat mehr Wohnfläche, also Kosten bezogen auf die vermietbare Fläche. Und auch die Konstruktion einfacher. Wir haben wirklich, dadurch, dass da kein Treppenhaus zu umbauen ist, was dann ja oft im Holzbau dann doch noch aus Beton gemacht wird, Da haben wir wirklich eine super einfache Konstruktion mit einfachen Spannweiten und auch einen sehr flexiblen Grundriss. Wenn da ein Treppenhaus drin wäre, noch in dem Grundriss, dann wäre der eigentlich fertig. Dann hätte man da kaum mehr Möglichkeiten, den zu unterteilen, den irgendwie unterschiedlich zu schalten. Mhm. Und das war schon auch ein Ziel von einfach bauen, einfache Struktur, die aber sehr flexibel nutzbar ist durch die BewohnerInnen. Ja.
Könnte das salonfähig werden, dass Treppenhäuser mehr nach außen kommen?
Kann man vielleicht jetzt nicht so ganz pauschal sagen, es hängt ja so ein bisschen vom Kontext ab. Die Nachbarn sagen zum Teil schon auch, sie hören das ein bisschen.
Wenn man die Treppe hochgeht.
Wenn man die Treppe rauf und runter geht.
Die Kinder, die nutzen das natürlich auch zum Spielen ein bisschen, ne? Und dann ist es auch mal ein Kinderlärm, der da entsteht. Also es ist sicherlich lauter für die Nachbarschaft als ein innenliegendes Treppenhaus.
Aber eigentlich ja schön.
Gerade diese Lebendigkeit und diese Möglichkeit, auf unkompliziert in Kontakt zu kommen mit den anderen HausbewohnerInnen, melden uns die Bewohnerinnen so, das wäre total schön. Mhm. Also die entstehen oft so Dreier-Gesprächskonstellationen. Der eine ist im Garten, der andere ist auf seinem Laubengang, der dritte geht die Treppe hoch. Und es ist ganz einfach, eben so in Kontakt zu kommen. Ne?
Ja. Wie weit lässt sich Reduktion treiben, ohne Komfort zu verlieren? Beziehungsweise wie weit lässt sich der Wunsch nach Komfort runterschrauben?
Für uns, wo die Frage vielleicht ein bisschen hinzieht, ist ja so die Komfort an Technik, also auch an Automatisierung und Steuerung. Auch da gibt es unterschiedliche Menschen, die einen finden es super cool, dass sie aus dem Urlaub schon im Flieger sitzend mit dem Handy irgendwie die Heizung anmachen können. Und für andere ist halt klar, ich rufe heute die Nachbarn an, könnt ihr mal bei uns mal die Heizung hochdrehen, ich bin in 2 Stunden zurück. Das ist ja einfach ein anderer Umgang mit dem, was man vorfindet. Und wir sind eigentlich jetzt auch von unserer Architekturphilosophie der Ansicht, eigentlich die NutzerInnen, denen kann man was zutrauen und auch ein Stück weit was zumuten. Man darf auch verlangen, dass ein Fenster von Hand geöffnet wird. Man darf auch verlangen, dass man auf den Knopf drückt, um irgendwie mal irgendwie ein Licht an und aus oder die Lüftung an und auszuschalten. Es muss nicht alles automatisiert werden. Und unsere Erfahrung ist eigentlich, dass diese Automatisierung und diese Steuerung in vielen Fällen auch nicht gut funktioniert. Also auch bei öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten und so weiter.
Also wo es auch so eine Grenze gab, auch eine Diskussion in der Baugemeinschaft, ist beim Aufzug. Ne? Ist natürlich bei einem 5-geschossigen Gebäude mit einer Außentreppe auch noch keinen Aufzug einzubauen. Das war schon durchaus diskussionswürdig, ob wir das so machen. Und da haben wir uns letztendlich auch aber dafür entschieden zu sagen, wir machen es erstmal nicht. Wir sehen das vor natürlich, dass es nachgerüstet werden kann. So, das ist jederzeit möglich. Haben aber auch dann gesagt, wenn wir gucken mal, wer als Mieterin kommt und was die für Bedarfe haben. Ja. Und haben dann auch ausgerechnet, wir müssten pro Quadratmeter 1,50 € mehr Miete nehmen, wenn wir einen Aufzug einbauen. Das hat einfach auch dann zur Folge, dass es ein anderes Klientel auf einmal ist, das dann da wohnen kann und es muss sich erstmal auch leisten können, den 1,50 € mehr. Und die Bewohnerin, die wir jetzt haben, die Gruppe, die hat gesagt, nee, wir brauchen erstmal keinen Aufzug, wir versuchen das mal so. Das ist natürlich weniger Komfort auf der einen Seite, aber auch ein Gewinn an finanziellen Ressourcen für die BewohnerInnen, für uns erstmal weniger Invest. Und so haben wir jetzt ein Gebäude stehen, wie früher ein Gründerzeithaus, 5-geschossig, stehen viele nebendran ohne Aufzug, aber ist für einen Neubau natürlich ungewöhnlich. Mhm.
Ja, ist halt für jüngere Menschen geht das, aber wenn man älter wird und irgendwann nicht mehr 5 Stufen hochkommt, 5 Etagen meine ich, andererseits sagt man ja immer, das, was man täglich tut, kann man auch bis ins hohe Alter. Nur ich meine, man kann ja immer durch irgendwas plötzlich einen Aufzug brauchen. Ja. Ne?
Es kann auch gut sein, dass der in 20 Jahren steht. Ne? Das würde ich nicht ausschließen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass in der Konstellation, weil es ja eine Gemeinschaft ist, die sich sehr gut versteht, und wir haben ja unten eine barrierefreie Erdgeschosswohnung, dass dann vielleicht auch mal irgendwann ein Wohnungstausch notwendig ist, wenn jemand aus einem höheren Geschoss dann vielleicht eine barrierefreie Wohnung bräuchte. Das kann man sich in so einer Gruppe aber auch vorstellen, dass sowas funktionieren kann.
Werbung. Salto liefert modernste Lösungen für das Zutritts- und Identitätsmanagement. Das Unternehmen unterstützt seine Anwender seit über 20 Jahren dabei, Liegenschaften sicherer, flexibler und effizienter zu bewirtschaften. Salto ist stolz darauf, den Heinz Architektur Award seit vielen Jahren zu unterstützen und gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich. Werbung Ende.
Es gibt doch auch in den Niederlanden diese Balken, die aus dem Haus ragen, um Lasten hochzuziehen.
Ja, also wir hatten tatsächlich über so einen Lastenaufzug nachgedacht. Also die berühmte Wasserkiste oder Bierkiste, die man dann in den vierten Stock tragen muss. Das haben wir uns dann letztendlich nicht so richtig getraut, eher aus Haftungsfragen. Wie, ja, wenn man das dann wirklich so richtig macht und dann irgendwann dann doch mal was runter und unten drunter spielen die Kinder. Das haben wir uns irgendwie, ja, das war irgendwie dann, am Anfang haben wir gedacht, ach komm, machen wir eben so einen Lastenaufzug. Dann ist es, im Scherz, im Notfall hängen wir mal den Rollstuhl dran und zieh den hoch, so ein bisschen flapsig drüber gesprochen. Aber es ist jetzt noch nicht umgesetzt.
Oder? Aber könnte man eventuell.
Ja, eigentlich wäre das cool, eigentlich wäre das super, weil das ist irgendwas, was im Alltag, glaube ich, wirklich nervt, wenn man hoch wohnt, dass man eben dann doch mal schwere Sachen rauf und runter tragen muss. Ne?
Oder wenn man kleine Kinder hat, das ist auch dann
ja,
kaum
genau. Na gut, die können ja irgendwann an Tragen helfen.
Bis die das können, muss man schaffen.
Also was auch spannend ist, wenn man mit den Bewohnerinnen spricht, dass die gar nicht das Gefühl haben, sie sind in einem einfachen Gebäude, das irgendwie jetzt vereinfacht, einfach einen Standard hat, ja. Also bis auf den Aufzug ist es eigentlich so, dass die sagen, und selbst da habe ich nicht gehört, dass sie ihn vermissen, dass die einfach sagen, das ist ein tolles Haus. Ne? Die kommen jetzt auch nicht aus dem Neubau, die haben vorher oft im Altbau oder so gewohnt und die nehmen erstmal wahr, dass es einen deutlichen Mehrwert hat. Ne? Ja. Die haben helle Räume, die haben ein sehr breit gefächertes Freiraumangebot mit dem Balkon, mit dem Garten. Wir haben in dem Haus die gemeinschaftliche Dachterrasse, ist ein Mehrwert, der gesehen wird. Mhm. Und haben auch ganz unterschiedliche Qualitäten in den Außenräumen. Wir haben einen sehr schattigen Hinterhof. Also der Garten ist eher mit einem großen Baum. Das ist auch bei der Jahreszeit im Sommer, wenn es heiß ist, toll. Und wenn es in der Übergangszeit ist, die Dachterrasse schon sehr früh natürlich ein beliebter Ort. Die wohnen jetzt ein Jahr da und die erleben es gar nicht so, dass sie sagen, sie haben irgendwie wohnen da mit einem niedrigen Standard. Im Gegenteil, ne? Ja. Das Haus ist natürlich vom Dämmen her hervorragend. Es hat durch den Holzbau ein tolles Raumklima. Also da gibt es viele, viele erstmal Aspekte, die als nicht selbstverständlich ansehen und denken, ja, sie haben da wirklich eine sehr, sehr hochwertige Wohnsituation.
Ja. Ja, Schönheit spielt da eben auch eine Rolle. Also es ist ja architektonisch gestaltet und total wertvoll eben und sehr gut, dass wir jetzt nicht nur von, worauf verzichtet man hier eigentlich, sondern was gewinnt man eigentlich. Ihr habt doch auch richtig Bauteiljagd betrieben und gebrauchte Bauteile verwendet.
Ja, wir haben ja ganz viel. Also
ist das vonstatten gegangen? Also habt ihr sozusagen gesammelt und geguckt, was finden wir und danach entworfen oder habt ihr erst entworfen und gesagt, so und jetzt finde mal die Teile, die dazu passen?
Erst das Zweite. Also wir haben eigentlich quasi Entwurf und eigentlich bis zum Bauantrag haben wir eigentlich geplant, als ob es alles neu wäre. So. Mit gewissen Überlegungen natürlich, wie kann ich später was Gebrauchtes einfügen? Also da waren schon zum Teil einfach so bestimmte Konstruktionen so vorgerichtet, dass dann Balkongeländer einfach zu montieren sind und sowas. Aber erstmal war es wie ein Neubau geplant. Und wir haben dann gezielt gesucht nach Bauteilen, manchmal auch genau die passenden gefunden und dann eben entweder die Bauteile an die Planung angepasst oder die Planung an die gefundenen Bauteile angepasst.
Wie ist das? Also jetzt mal ganz ehrlich, wie schwierig ist das? Wie nervig ist das? Wie sehr wünscht man sich so, ich hätte gerne endlich ein Bauteil, das einfach passt, sonst muss ich eine Idee über Bord werfen? Oder ist es sogar so, dass es total befriedigend ist, wenn man sagt so, ja, das passt nicht, ich finde eine Lösung. Also
ich würde sagen, wieder Letzteres. Ja. Also wir hatten sehr viel eigentlich Spaß, es war eine schöne Herausforderung und wir haben tatsächlich erstmal ganz normal ausgeschrieben und haben dann aber mit den Firmen vereinbart, dass wir zum Beispiel im Sanitärbereich, dass wir eben auch gebrauchte Bauteile einbauen können. Haben dafür dann einen EP-Posten gehabt, was einen Einbau von gebrauchten Teil eben dann uns kostet. Und haben dann eine Liste gemacht mit möglichen Bauteilen, die wir einbauen könnten und sind dann losgezogen und haben geguckt. Und das war wirklich eine sehr spannende Zeit. Es war teilweise wirklich eine Jagd nach Bauteilen.
Und wo habt ihr gejagt?
Wir haben gejagt eigentlich überall, wo wir fündig werden konnten. Also wir haben die Firmenkontakte natürlich genutzt, die es gab, hauptsächlich von Foundation. Wir haben einen ganz geringen Teil von der Bauteilbörse, weil die gab es in Kassel damals noch nicht, aber von Bremen haben wir was geholt. Und einen ganz großen Anteil haben wir tatsächlich über eBay Kleinanzeigen geholt.
Ich dachte jetzt Conkula oder so. Nee, aber
Conkula hatten wir auch, ja. Da haben wir fürs Erdgeschoss die Klinkerverkleidung geholt, wobei ein Teil auch aus dem Abbruch von einem anderen Gebäude nebenan war.
Und sowas findet man auch bei Kleinanzeigen, wenn man sagt, ich suche Klinker?
Ja.
Wir haben über Kleinanzeigen haben wir hauptsächlich diese ganzen Sanitärobjekte, also WCs, Waschbecken mit kompletten Heizkörper eigentlich auch. Auch Fassadenmaterial, Pflaster, das komplette Pflaster für den Außenbereich und für auch die Dachterrasse.
Auch in größerer Zahl. Das war mir wirklich nicht klar, weil ich ja immer nur privat schaue.
Nein, es gibt auch Firmen, die dann inserieren, also gerade bei diesen Beton-Pflastersteinen, das sind dann auch eine Firma gewesen, die da einen großen Bestand hatte. Cool. Wir haben über einen Fliesenleger, die Firma, mit denen wir zu tun hatten, schon zuvor haben wir die Fliesen bekommen, Restposten. Also schon ein bunter Strauß und wir haben alle Wege genutzt, die wir gesehen haben, so, ne, die möglich wären. Und das war, wie gesagt, das war dann auch sehr, sehr spannend und auch mit viel Spaß letztendlich verbunden, dann was zu finden, was eins zu eins passt. Da gab es natürlich Bauteile, die wurden auch teurer hinterher. Ne? Wir haben jetzt auch bei der Blechfassade, würde man sagen, das hat sich finanziell nicht gelohnt, aber wir haben tatsächlich auch in Bereichen wie bei den Sanitärobjekten und bei den Stahlgeländern haben wir auch richtig Geld gespart. Also auch das hat funktioniert.
Aber für die Fassade ist das Karma-Konto auf jeden Fall gefüllt.
Genau, also das war vielleicht die einzige Ausnahme, dass wir mit Eternit Etex, ich glaube hier in dem Kontext darf man so eine Firma ja mal nennen, das war die einzige, mit der wir eigentlich vorher schon in Kontakt waren, weil wir mit der andere Projekte länger verbunden waren. Und das war eigentlich das Einzige, was wir vorher wussten, dass wir über die Ausschussplatten, Fassadenplatten bekommen können, die dadurch wegen Farbfehlern, wegen Kratzern aussortiert werden. Die sind 100% vollwertige Platten mit Zertifikat, sind nicht brennbar und so weiter. Und die werden normalerweise da aussortiert und geschreddert. Also auch nicht als zweite Wahl verkauft, sondern die werden klein gemacht, werden geschreddert und dann irgendwo als Granulat im Autobahnbau, was weiß ich, irgendwo downgecycelt. Und das war sozusagen das Einzige, was wir wussten, was ja auch wichtig war, weil die Fassade ist nach Musterholzbau-Richtlinien musste eben nicht brennbar sein. Also das war ja schon so, dass wir auch dieser Einsatz von diesen gebrauchten Bauteilen an manchen Stellen an so eine Grenze hat.
Ja. Ja,
also auch diese benannten Wohnungseingangstüren mit F30-Anforderungen, die sind nicht gebraucht, die sind irgendwie neu.
Ja. So, ne?
Aber es sind eben auch 50% der Fenster sind gebraucht. Und da war eher so, dass wir haben einfach haben das allen erzählt, was wir vorhaben. Mit Firmen, mit anderen, mit Architektinnen, Kollegen und sowas. Und da gab es Hinweise und Tipps und irgendein Holzbauer, mit dem wir ein ganz anderes Projekt machen, gesagt, oh, ich habe bei mir noch 40 Fenster auf dem Hof stehen. Die sind 3 Jahre alt, Dreifachverglasung, tipptopp, nagelneu. Aber das Projekt, für die hergestellt worden sind, ist nie realisiert worden. Die stehen da rum. Die könnt ihr haben, also auch nicht geschenkt, aber insofern sind es auch nicht nur gebrauchte Bauteile, sondern eben auch fehlproduzierte Bauteile, was jetzt Fassadenmaterial angeht, was jetzt Fenster angeht. Ja, oder bei dem Fliesenleger, haben gesagt, ich habe ein Restpostenlager, das muss ich jetzt mal leerräumen, das kommt jetzt alles weg.
Ja. Was das Besondere auch da war, also wenn ich jetzt noch auf diese Fenster, die wir dann bekommen haben, die wirklich auch sehr hochwertig sind und die wir dann alle genommen haben, die wir da verwenden konnten für das Haus, insgesamt 18 Stück, glaube ich, 18, ja. Was das Besondere war, ist, dass sowohl Foundation, also als Planerin, dass die dann so flexibel waren, das nochmal auch die Planung anzupassen, aber auch der Holzbauer. Mhm. Also der hat den Holzbau dann auch nochmal angepasst, obwohl der sozusagen schon fertig durchgeplant war. Und wir haben dann, hatten die Möglichkeit, weil wir da eigentlich Bodentiefenfenster vorgesehen hatten, dann die einfach noch eine Brüstung einzubauen und dann diese Fenster eben zu verwenden. Mhm. Und da sind auch spannende Lösungen dann entwickelt worden. Also das habe ich jetzt auch wieder von Bewohnern gehört, dass die das total schätzen, diese Situation, dass diese Fenster eingebaut sind. Die sind mit einer eben nicht bodentief, sondern haben eine 40 cm hohe Brüstung. Die werden eigentlich, die Fenster mit 1,70 Meter, werden die so einbauen können, dass sie ganz normal mit einer 80er Brüstung oder so wären. Und haben dann aber überlegt, wir könnten ja auch tiefer einbauen, dann kann man noch rausgehen. Man stößt sich aber nicht den Kopf, wenn man noch ein Oberlicht dazu macht. Und dann hat der Fensterbauer, der die neuen Fenster gebaut hat, die ergänzt mit dem Oberlicht. Also wir haben eine Situation, wir haben ein gebrauchtes oder ein Fenster, was nie eingebaut war, ergänzt durch ein neues Oberlicht und eine Brüstung unten. Und diese Brüstung wird total genutzt von den Kindern, da drauf zu sitzen. Der Balkon ist da gegenüber und man hat eigentlich eine Situation, die man nie geplant hätte, die aber jetzt einen Mehrwert hat. Ja.
Also es ist ein Zimmer mit einem Balkon davor, was aber keine Tür hat zum Balkon. Würde man natürlich nie so vorsehen. die Wohnung hat schon nochmal eine richtige Tür auf dem Balkon, aber das Zimmer eben nicht. Aber man hat plötzlich so eine Brüstung und daraus aus diesem Gefundenen entsteht plötzlich nicht nur eine neue Form, sondern auch eine neue Funktion. Eben sozusagen so eine Balkonbrüstung zu haben, wo ich mich reinsetzen kann, ja, und die nach drinnen wie nach draußen irgendwie eine Qualität plötzlich mitbringt. Bei den
40, das ist ja wirklich auch Sitzflächen, genau, von einem, genau, Stuhl, normale Höhe.
Ganz normale Sitzflächenhöhe, ja, das ist perfekt. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann im Neubau vielleicht mal solche Fenster jetzt mit planen werden, ne, die wir vorhin, hätte man die nie eingebaut.
Ja,
40 cm Brüstung, wenn man auch bodentief einbauen kann. Aber das hat eine Qualität, gerade wenn ich im Raum nebenan eine Tür habe, wo ich am Balkon dann doch trotzdem gehen kann. Und ich kann eben mit einem Schritt rausgehen. Ja, das ist toll.
Was ich auch schön finde, ist, dass trotz all der Normierung in Deutschland man sozusagen etwas tun kann, was ausbricht aus diesem Normierungsraster, sage ich mal, an der Stelle.
Und es ist gar nicht auf ersten Blick zu sehen. Das ist auch das Charmante, finde ich, an dem Haus. Es gibt viele gebrauchte Bauteile. Da muss man wirklich zweimal hingucken und dann sieht man erst, das ist ja irgendwie hier, irgendwas ist hier anders als normal. Das Fenster hat ein bisschen eine andere Farbe als die neuen Fenster. Und die Geländer sieht man auch, die haben irgendwo noch eine Arbeit, eine kleine Ecke dran, eine Blume oder so. Man weiß, das passt jetzt eigentlich vom Stil her nicht so ganz, aber irgendwie passt es doch genau rein. Also das sind ganz spannende Effekte, die das hat, diese Brüche von diesem Neuen und dem Alten. Ne?
So ein entrücktes Detail mit einem komplett neuen Zusammenhang. Ich habe gerade noch kurz gedacht, die Hersteller, wenn die auf so Margen sitzen und die einfach zerstören, ich dachte, das ist heutzutage ein bisschen weniger geworden, also dass man so B-Ware dann einfach nur wegwirft. Da müsste es ja eigentlich einen regulierten Markt geben, dass die wieder zur Verfügung gestellt werden. Ne?
Also die waren ja auch sofort interessiert dran, fanden das,
genau,
auch gut.
Genau, das meine ich. Ne? Das, ja. Deswegen Erleichterung auf allen Seiten im,
genau,
Endeffekt. Ne? Also trotzdem hätten sie es ja weggeworfen. Sonst, da könnte man auch Lösungen finden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, die Handwerker. Du hast es eben schon erwähnt, Mario, oder du auch, glaube ich. Aber wie sind die Handwerker und die Bauteams so insgesamt klargekommen damit? War das so ein bisschen Überzeugungsarbeit auch? Oder haben die gesagt, alles klar, wir nehmen hier die Herausforderung an. Ja, okay, ich habe zwar so und so geplant, aber dann mache ich es halt jetzt anders. Hat das nicht auch die Kosten ein bisschen in die Höhe getrieben oder haben die gesagt, naja, gut?
Nee, im Gegenteil. Also die waren zum Beispiel jetzt im Sanitärbereich, die fanden das von Anfang an spannend. Ja. Wir dachten auch, die hätten Interesse, ihre eigenen Sanitärobjekte mit ihren Aufschlägen zu verkaufen. Aber die haben relativ schnell diese Idee erstmal unterstützt. Haben auch gesehen, weil da kam uns wieder die relativ einfach gehaltene Architektur auch zugute. Das ist nur ein Versorgungsstrang, ne, also oder zwei, ne, die pro Wohneinheit eine, an denen die Bäder und die Küchen dranhängen. Und von daher haben die gesagt, na, das ist ja vom Aufwand her für uns relativ überschaubar. Und wir haben dann auch, das haben wir mit mehreren Firmen gemacht, uns dann auf so eine kooperative Zusammenarbeit verständigt, sodass wir gesagt haben, wir müssen jetzt nicht nach Ausschreibung und Preisspiegel unbedingt abbrechen, sondern wir zahlen das, was wirklich an Arbeit anfällt. Das war irgendwie so auf Vertrauen gegenseitig und das hat auch gut funktioniert. Ne? Und sie haben dann tatsächlich auch motiviert diese gebrauchten Sachen eingebaut, ne, für uns. Und über einen Festpreis pro eingebaute Heizkörper zum Beispiel wurde das mit denen vorab vereinbart. Und das hat sich eigentlich, finde ich, durchgezogen. Also wir haben mit keinem Gewerk schlechte Erfahrungen gemacht, dass wir da gebrauchte Bauteile eingebaut haben.
Schön.
Also genau, es waren manche Firmen, die fanden es von vornherein toll. Gab auch Firmen dabei, die gesagt haben, was ist das denn? Das ist so ein Mist und so. Und mit denen haben wir auch nicht zusammengearbeitet dann. Ja. Und jetzt bei dieser Haustechnikfirma, das ist wirklich eine ganz klassische, traditionelle Haustechnikfirma vom Dorf, sage ich mal. Die am Anfang, die hatten ein Angebot abgegeben und hatten es gar nicht verstanden gehabt. Und beim Vergabegespräch, Reuse, was ist denn mit diesem Reuse eigentlich und so? Dann haben wir erstmal Reuse erklärt und so, das ist ja spannend, das ist ja interessant. Also, wo dann wirklich auch sozusagen auch bei den Gegenüber so ein Lernprozess, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt oder ein bisschen anmaßend, aber so gesagt, ja Mensch, das finden wir eigentlich toll, das finden wir gut. So, ne? Und dass man dann für andere, also da, wo es wirklich jetzt bei der Fassade oder auch bei diesen Blechplatten auf dem Dach und so bei verschiedenen Bauteilen, wo sehr viele gebrauchte Bauteile eingesetzt wurden, da haben wir dann eben wirklich Bauteams gebildet, auch erstmal Handwerker, die wir gut kannten, also aus unserer Historie.
Auch eher kleine Betriebe.
Kleine Betriebe oder auch Einzelne, die dann zusammengearbeitet haben und die dann eben auch gesagt haben, okay, wir brauchen euer Know-how. Wir wissen jetzt auch nicht ganz genau, wie kriegt man da jetzt dieses gebrauchte Bauteil da gut verbunden mit dem Baukörper. Und wir liefern die Baumaterialien und ihr baut sie ein und schreibt Stunden auf. So, und es war halt wirklich auf Augenhöhe jetzt zwischen Planung und Ausführung. Und das hat auch eine total andere, sehr positive Stimmung auf der Baustelle gemacht. Es war eben nicht so dieses von oben herab und es war auch nicht irgendwie eine Mängelanzeige und Bedenkenanmeldung nach der anderen. Keine einzige in der ganzen Zeit, könnte man ja denken mit gebrauchten Bauteilen, dass alle Bedenken äußern. Eigentlich keine einzige, sondern es war wirklich so ein gemeinsames, kooperatives Agieren, wie man es sich eigentlich beim Bauen wirklich wünschen würde und was so oft nicht funktioniert.
Ja.
Also gerade bei öffentlichen Ausschreibungen ist halt so eine ganz andere Stimmung auf der Baustelle. Ne? Und so die Planung an sich, die hat für uns schon auch einen höheren Aufwand bedeutet, weil es war ja zum Teil so ein zirkuläres Plan, wo man bestimmte Sachen immer wieder nochmal neu anpassen muss. Aber dass wir diesen ganzen Schriftverkehr und diese ganze Mängelbewältigung und diese Bedenkenbewältigung, die man sonst als Architekt ja auch machen muss, dass er die nicht hatte, das hat auch ganz viel an Aufwand aufgewogen.
Und es war insgesamt, also es war eine sehr angenehme Baustelle, auch schon allein, glaube ich, durch den Holzbau, weil der einfach eine besondere Baustellenatmosphäre macht. Es riecht anders, es ist trocken, es ist nicht laut, ja. Das haben wir vorhin auch im Bericht hier gesehen von einem anderen Projekt, dass es einfach ein sehr leises Bauen ist im Holzbau. Und das kombiniert dann noch mit diesen gebrauchten Bauteilen, das hatte schon einen sehr speziellen Baustellencharakter, so, ne?
Jetzt ist das ja immer bei Baugruppen nur bisher zu sehen, so eine Art von glücklichem Bauen, sage ich mal, im Sinne von auf Augenhöhe bauen und gebrauchte Bauteile benutzen und so weiter. Kann man sich das mal vorstellen, dass man die öffentliche Hand davon überzeugt, das zu tun?
Ich habe manchmal den Eindruck, man muss da gar nicht mehr so viel überzeugen. Die finden das gut oder es sind viele, die das wirklich gut finden. Aber man müsste so ein paar Gesetze ändern. Mhm. Also die ganze Vergabetechnik, also die ganzen Vergaberegeln, das ganze System, wie öffentliche Vergabe funktioniert, ist da nicht drauf ausgelegt. Und auch, da ist ja auch einiges in Bewegung. Da gibt es ja auch von Architektenkammern und so weiter und von Verbänden gibt es ja auch da Initiativen und Überlegungen sozusagen, auch Umbau zu erleichtern, aber eben auch gebrauchte Bauteile zu verwenden, also auch Haftungsfragen zu klären. Das sind, glaube ich, eher Sachen, wo es dran scheitert und wo wir jetzt als private Baugemeinschaft einfach gesagt haben, das Risiko, das tragen wir. Wir können das Risiko tragen. Und jemand in der öffentlichen Hand kann halt schlecht sagen, ja komm, ich bin jetzt zu mutig, ich trage das Risiko. Der kriegt dann einfach sozusagen, der darf das gar nicht tragen wollen. Sozusagen,
ne? Ja, okay. Das war ein kleiner Exkurs. Was ich noch gerne sagen will, es ist auch reversibel konstruiert, daran habt ihr auch gedacht. Also man kann es wieder auseinanderbauen und ein anderes Haus daraus bauen, wenn man irgendwann möchte. Ja, wenn wir mal zu dem Thema Kooperation und Gemeinschaft kommen. Wie ist denn die Arbeit mit Baugruppen, Matthias? Hier gibt es ja jetzt ganz klar eine besondere Verbindung, aber ihr arbeitet ja häufig mit Baugruppen zusammen. Was ist das Besondere an dieser Form der Zusammenarbeit im Positiven? Weil ich kenne auch das durchaus von aus ArchitektInnen-Seite, dass sie sagen, oh, Baugruppen, anstrengend, will ich nicht.
Auf jeden Fall anstrengend. Ist es schon und eigentlich muss man auch vereinbaren, dass es dafür für den Mehraufwand, den man hat, dass das auch honoriert wird. So, ja. Wenn man es jetzt nicht für sich selber macht, dann ist es ja in dem Fall ein Stück Eigenleistung, die man dann einbringt. Aber oder man muss jemanden dazu nehmen, der wirklich sozusagen diese Moderation, diese Betreuung, diese Führung der Baugemeinschaft übernimmt. Wenn das auch noch vom Architekten erwartet wird, dann ist es einfach eine Zusatzleistung. Ja. Ich glaube, was eigentlich noch schlimmer ist, ist irgendein Investor mit ganz vielen Eigennutzern. Also eine große Eigentümergemeinschaft, die sozusagen als Investoren auftritt oder dann vielleicht auch für sich selber was baut. Da muss gar kein Gemeinschaftsgedanke dabei stecken. Aber jeder will sein Bad individuell und am Schluss hat man dann ein Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen und plant eigentlich 20 Einfamilienhäuser. Also das ist ja generell eine Problematik, wenn es viele Eigentümer gibt, die da selbst drin wohnen wollen. Weil als Eigentümerin, wenn du selbst wohnen willst, willst du dich natürlich auch selber verwirklichen. Und ich glaube, da sind Baugemeinschaften, wenn die gut organisiert sind, dann ist es einfacher mit Baugemeinschaften, mit gut organisierten Baugemeinschaften zu arbeiten, als mit so einer konfusen, großen Eigentümerinnengemeinschaft. Mhm. Und letztendlich ist das, was wir gut finden. Wir machen Architektur natürlich auch, um damit irgendwie Geld zu verdienen, aber wir machen auch, weil wir dann selber gewisse Ideologie verfolgen und wir wollen nachhaltig bauen und wir wollen gemeinschaftliches Bauen fördern und wir wollen sozialverträgliches Bauen haben und das ist einfach das, der Purpose von unserem Büro sozusagen und dadurch macht uns die Arbeit auch Spaß.
Genau, und das ist schon noch was Besonderes bei dem Projekt, dass es gelungen ist, hier ein gemeinschaftliches Mietwohnungsmodell auch zu etablieren, dass das funktioniert. Also es war von Anfang an unsere Idee, dass wir eine Gemeinschaft finden, die das zusammen mietet. War aber nicht klar, ob das überhaupt funktionieren kann. Ne? Typisch ist ja, dass Baugemeinschaften eher für Eigenbedarf bauen, aber jetzt nicht, um das zu vermieten. Und da hatten wir die glückliche Situation, dass eigentlich alle, die das Projekt, die da Geld reingesteckt haben, gesagt haben, wir wollen das Geld sinnvoll irgendwo anlegen, aber Rendite steht nicht im Vordergrund, es soll auch noch kostengünstig vermietbar bleiben. Und dadurch aber auch ein bisschen zurückgesprungen sind von irgendwelchen Ansprüchen, überall mitreden zu wollen, sondern da gab es auch ein großes Vertrauen der Planungsgruppe gegenüber, zu sagen, macht das mal, wir lassen euch da agieren und wir sind unterstützend ein bisschen im Hintergrund. Also bestimmt die Hälfte der Gruppe hat sich da auch sehr zurückgenommen. Und dann haben wir tatsächlich aber auch eine Mieterschaft jetzt, die perfekt zu diesem Haus passt. Ja.
Also die gesamte Baugruppe wohnt gar nicht in dem Haus?
Wohnt gar nicht, genau. Wir hatten, also ich und meine Partnerin, wir hatten das eine Zeit lang mal überlegt, uns offen gehalten und aber haben uns auch dagegen entschieden und haben dann ganz gezielt nach einer Gruppe gesucht, die das Haus mietet und die auch ein bisschen hinter dieser Ideologie natürlich steht. Und das hat super geklappt und die melden uns auch zurück, dass sie das Gefühl haben, dieses Art von Gebäude, dass es einen Riesenbedarf gibt, also von ihrem Bekanntenkreis, von Besuchern, die da jetzt hinkommen und das Haus sehen, gibt es ganz oft die Rückmeldung, also das wäre genau das, was wir auch suchen. Ja, also ein Bedarf, glaube ich, ist sehr hoch an gemeinschaftlichem, gerade auch gemeinschaftlichem Mietwohnen.
Ja, und zieht ihr dann weiter und macht dann nochmal als Baugruppe was?
Also diese Baugruppe, das war jetzt einmalig für dieses Projekt und auch, wie gesagt, durch diese persönliche Verbindung, hauptsächlich auch durch Mats initiiert, der diese Idee hatte, gab es einfach jetzt schnell diese Gruppe, die gesagt haben, das finden wir klasse, wir wissen, was ihr auch für qualitativ hochwertige Architektur macht als Büro, da können wir relativ ohne Vorbehalte mit reingehen. Mhm. Aber wir sind jetzt keine klassischen Investoren, die irgendwie Geld anlegen in Immobilien, sondern es war jetzt einmalig für alle, glaube ich.
Und wie geht's bei Foundation 5 Plus weiter?
Ja, wir warten jetzt, dass nach der Preisverleihung von dem Heinze-Preis, dass jetzt alle Telefone heiß laufen und alle bei uns anrufen und auch sowas haben wollen.
Ja, super. Das wird bestimmt passieren. Ja. Ich danke euch ganz herzlich für das Interview, Matthias Feuzig und Mario Höbel, für das Gespräch. Vielen Dank und Gratulation nochmal.
Ja, vielen
gerne.
Dank.
Danke. Sehr gerne.
Und das war's für heute. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was das aktuelle Bauwendegeschehen betrifft, dann könnt ihr auf der Seite bauwende-news.de alle Infos zur Bauwende gebündelt finden und auch alle Podcast-Folgen. Das Interview ist auf dem Heinze Klimafestival entstanden und nach dem Klimafestival ist vor dem Klimafestival. Wenn ihr Informationen darüber möchtet, dann findet ihr dies unter heinze.klimafestival.de. Beide Links findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Host, Moderation, Redaktion, Kerstin Kuhnekart, Executive Producer Andreas Göppel, Producer, Projektmanagement, Nadine Schudiakis, Sounddesign und Editing, Kerstin Kuhnekart, Design und Visual Assets, Heinze Media, Social Media Content, Claudia van Ravenstein. Im Auftrag der Heinze GmbH 2026.